Liebe Hörerinnen und Hörer von Radio Horeb, am kommenden Sonntag, da dürfen wir wieder mit der ganzen Kirche in die Karwoche hineingehen. Am Sonntag, da werden wir die Passion hören. Und die Passion, die dort erzählt wird, ist nicht einfach nur eine Geschichte von irgendetwas, was vor 2000 Jahren geschehen ist. Die Geschehnisse des Leidens und der Auferstehung Jesu, die haben die Christen durch die Jahrhunderte hindurch als Geheimnis, als ein Mysterium bezeichnet. Was meinen wir damit? Ein Mysterium, das ist nicht einfach ein Rätsel, ja, das zu lösen wäre, sondern das Mysterium im christlichen Sinn ist eine Wahrheitsfülle, die wir nie ausschöpfen können. Eine Wahrheit, die so groß ist, dass wir sie nicht einfach begreifen können, greifen, umfassen können, dass wir sie in unseren Kopf hineinbekommen. Es ist eine Fülle so wie ein Ozean der Liebe, der Kraft, der Wirklichkeit, der Wahrheit, der wir immer wieder unseren Durst laben können, aber den wir nie austrinken können. Wir können diesen Ozean nicht umfassen, wir können ihn nicht ausschöpfen, aber wir können mit unserem ganzen Sein da hineintauchen. Und das ist, wozu ich euch einlade, nicht einfach in diesen wenigen Augenblicken in diese Sendung, sondern vor allem in der kommenden Woche. Die Geschichte der Passion nicht nur zu hören, nicht nur einfach Mitleid zu haben mit dem, was damals mit Jesus geschehen ist, sondern im wirklichen Sinn des Wortes mit ihm mitzuleiden. So wie Philippus es uns sagt und uns einlädt, kommt, lasst uns mit ihm nach Jerusalem gehen, um mit ihm zu sterben. Und wenn wir uns auf diesem Weg begeben, diesen Weg nach Jerusalem, diesen Weg nach Golgotha, da wird uns eine Reihe von Menschen begegnen, die Jesus auf diesem Leidensweg begegnet ist, die ein Stück dieses Weges mit ihm gegangen sind. Denn meine Erfahrung in den Predigten, die ich selber gehört habe, in den Betrachtungen, in den Büchern, auch so manche Meditation, die ich selber gehalten habe, da habe ich gemerkt, das Augenmerk liegt bei all diesen Betrachtungen vor allem eigentlich auf jene Personen, die am Leiden und am Kreuz Jesu im gewissen Sinn gescheitert sind. Da denken wir an Judas, an Petrus, an seinem Verrat, an die schlafenden Jünger im Garten, an Pilatus, Herodes. Und ich glaube, das ist nicht falsch, das ist an sich eine sehr wichtige Botschaft, denn diesen Kreuzweg gehen mit dem Herrn, auch unser Kreuz zu tragen, es ist nicht einfach enthusiastische Heldhaftigkeit. Wir sehen, dass gerade ein Petrus ganz in seinem Ungestüm gesagt hat, Herr, ich werde dich nie verleugnen, ich werde dich nie verlassen, wenn alle anderen untreu werden, ich nicht. Diese Geschichten von Judas, Petrus, Pilatus, sie lehren uns immer wieder, dass Jesus für uns gestorben ist, als wir noch Sünder waren. Dass wir diesen Kreuzweg nicht gehen können aus eigener Kraft oder nie sagen können, wir sind die Jünger, wir sind die Treuen, die anderen sind die Untreuen. Diese Geschichte lehrt uns, dass es Treue und Untreue bei Jünger und bei Nichtjünger gibt. Auf dem Weg der Bekehrung, da gibt es nicht Sieger und Besiegte, sondern da gibt es Gnade für alle. Therese von Lisieux, eine meiner Lieblingsheilige, die hat es wunderbar gesagt, wenn sie über die Barmherzigkeit spricht und sagt, es braucht genauso viel Barmherzigkeit, stehen zu bleiben, treu zu bleiben, als wieder aufzustehen, wenn man gefallen ist. Aber wir wollen uns in diesen Augenblicken jene Personen zuwenden, die dem Kreuzweg mit dem Herrn gegangen sind, die in dem Sinn treu geblieben sind, in seiner Gnade, in seiner Barmherzigkeit. Die erste Person, können wir gleich die Frage stellen, ist sie wirklich diesen Weg physisch gegangen? Vielleicht nicht physisch, vielleicht schon, wir wissen es nicht ganz genau. Aber innerlich ist sie diesem Weg ganz tief mit dem Herrn mitgegangen. Und das ist Maria aus Bethanien. Vielleicht manche Autoren in der Tradition sagen, dass sie Maria von Magdala gleich ist, dass es die gleiche Person ist. Es ist nach heutiger Forschung eher unwahrscheinlich. Aber schauen wir einfach auf diese Frau in Bethanien, 6 Tage vor dem Leiden Jesu. Genau an diesem Tag, genau an diesem Abend, an dem auch wir uns befinden, gab es damals, eine Woche vor der Passion, gab es damals ein Mahl. In diesem Haus in Bethanien, wo Lazarus von den Toten auferweckt wurde, und so heißt es, dass Martha die Gäste bedient hat. Und Maria kam hinein, sie hatte in ihren Händen eine kleine Vase mit einem Pfund echtes, kostbares Nardenöl, 300 Denare, so wird es im Evangelium geschätzt, 15.000 Euro mit Inflation, wenn ich so selber ein bisschen gerechnet habe. Und sie bricht die Vase, sie gießt das Nardenöl einfach so über die Füße Jesu und trocknet diese Füße mit ihren Haaren. Und Judas regt sich auf, Verschwendung! Man hätte dieses Öl verkaufen sollen, den Ertrag den Armen geben sollen. Aber Jesus ermahnt ihn und sagt, sie tut es im Hinblick auf mein Begräbnis. Sie hat es aufbewahrt, so können wir es auch übersetzen, für den Tag meines Begräbnisses. Das, was Maria da tut, ist das innerliche Mitvollziehen des Leidens Jesu. So möchte ich kurz auf dieses Geschehen eingehen. Was können wir von Maria von Bethanien lernen? Wie können wir von ihr lernen, unser Kreuz zu tragen, mit dem Herrn diesen Kreuzweg zu gehen. Ich glaube, das Erste, was sie uns lehrt, das ist, dass wir das Kreuz nicht suchen sollen. Wir begegnen sie nicht auf dem Kreuzweg. Noch einmal, es kann wirklich sein, dass sie auch diesen Weg mitgegangen ist, aber wir wissen es nicht mit Sicherheit. Wir kennen sie einfach im Haus in Bethanien, in einer häuslichen Atmosphäre. Das, was da geschieht, in diesem kleinen Haus, durch diese wunderbare Salbung, ist eine große Ehrung und Liebeserweis an Jesu Tod, ist ein Mitvollziehen seines Leidens in Liebe. Das soll uns immer vor Augen stehen. Wir müssen die Kreuze nicht suchen gehen. Wir müssen nicht weit gehen von Bethanien nach Jerusalem, um sie zu finden, sondern den Herrn lieben, gerade auf seinem Kreuzweg. Da müssen wir nicht weit gehen, sondern sollen zu Hause anfangen. Die kleinen Opfer des Alltags, die mühevolle Hingabe an seine eigenen Familie, in seiner eigenen Situation, für die Menschen, die uns direkt umgeben. Das liebevolle Standhalten in schwierigen Situationen, die wir alle kennen, all das ist wie Öl auf die Füße Jesu. Es ist getan in Liebe zu ihm, wenn es getan ist im Hinblick auf sein Sterben, auf sein Begräbnis. All das, was wir im Alltag an Kreuz, an Mühe, an Not zu tragen haben, es kann uns mit dem Leiden und dem Tod Jesu ins Tiefste verbinden. Und dann ein zweites. Auch in diesen Situationen, gerade zu Hause, gerade in diesen einfachen, manchmal zu einfachen Situationen, da wird es immer wieder der äußere und viel öfter der innere Judas geben. Die innere oder äußere Stimme, die zu uns sagt, das ist alles Verschwendung. Denk vor allem an dich selber. Es nützt sowieso alles nichts. Du kannst doch deine Gaben, Talente, dein Leben irgendwo doch viel besser einsetzen. Verschwende das Leben nicht. Verschwende das Nardenöl nicht. Geh weg. Genieße das Leben. Das Haus ist doch viel zu eng für dich. Die Beziehung ist doch viel zu fesselnd. Die Kinder, ach, jemand anders wird doch für sie sorgen. Das Kreuz, das du zu tragen hast, muss das wirklich sein? Ein drittes sehen wir bei Maria. Wenn sie liebt, dann liebt sie nicht halbherzig. Dann liebt sie nicht im Zweifel entweder oder, sondern sie liebt ganz. Es ist eine Ganzhingabe. Sie verschüttet, so könnten wir fast sagen, dieses Nardenöl über die Füße Jesu. Sie ist nicht vorsichtig. Es geht nicht tropfenweise, sondern auf einmal wird dieses ganze kostbare Öl auf die Füße Jesu gegossen. Die Liebe berechnet nicht. Und so wie Jesus für uns seine Liebe am Kreuz, wir können sagen im guten Sinn, verschwendet hat, ausgegossen hat, nicht berechnet hat, so ist auch ihre Antwort der Liebe, die einer verschwenderischen Liebe, eine Liebe der Ganzhingabe. Gewiss, manche von euch werden denken, verschwenderisch, das ist ja ganz negativ. Wir sollen ja nichts verschwenden, wir sollen klug sein. Aber gerade manchmal diese schlechte Klugheit, dieses Berechnende in der Liebe hindert uns daran, uns wirklich hinzugeben. Es gibt diese wunderbare Stelle im Kleinen Prinzen von Antoine de Saint-Exupéry, wo der kleine Prinz traurig wird. Er kommt von einem Land, von einem Planeten und auf diesem Planeten hat er eine Rose, da gibt es eine Rose und sie ist das Schönste, was es auf diesem Planeten gibt. Er hat diese Rose gepflegt, er hat mit ihr gesprochen. Und jetzt hier auf der Erde hat er auf einmal entdeckt, dass es so etwas gibt wie Rosengärten, wo es Hunderte, Tausende von diesen Rosen gibt. Und er ist ganz traurig und sagt, was macht meine Rose besonders zwischen all diesen anderen Rosen, die ich jetzt kennengelernt habe? Und der alte Fuchs sitzt neben ihm und spricht ihm diese weisen Worte zu. Es ist die Zeit, die du für deine Rose verschwendet hast, die deine Rose so besonders, so kostbar macht. So ist es auch für uns, die Zeit, die wir verschwenden. Die Liebe, die manchmal ohne Antwort bleibt, die Zeit, die einfach gegeben wird, ohne etwas zurückzufordern. Sie macht unser Opfer, unsere Hingabe so kostbar. Und sie füllt auch, das ist der letzte Punkt, den ich bei Maria von Bethanien anmerken möchte, sie füllt das ganze Haus mit Duft. Die Liebe zum Herrn, das eigene Kreuz mit seinem zu verbinden, die Atmosphäre der Liebe, die erfüllt, die sollte immer mehr das ganze Haus erfüllen. Denn wir wissen, es gibt auch eine andere Form des Leidens. Es gibt eine Form des Leidens, die einfach aus dem Ausharren, aber nicht aus der Liebe heraus und in der Liebe besteht, sondern aus der Bitterkeit und der Verkrampfung, der verkrampfte Kampf gegen das Böse kommt. Dieses Ausharren und dieses Kreuz verbreitet kein süßer Duft, kein Nardenöl, sondern ist Galle. Und das kennen wir auch, wenn es immer wieder diese Augenblicke gibt, wo wir vielleicht zynisch werden, wo wir uns einfach mit der Situation abgeben, wo die Standhaftigkeit aus Liebe zum Guten und zum Richtigen fehlt und das zu einer Verbissenheit im Kampf gegen etwas wird, gegen Menschen, manchmal gegen uns selbst, gegen eine Situation. Vergessen wir nie, als Christen, wir kämpfen immer, aber wir kämpfen gegen nichts und gegen niemand, sondern wir stehen im Guten, in der Liebe. Und aus diesem Stehen erwächst die Kraft, der Kampf um das Gute. Schließen wir diese Betrachtungen über Maria von Bethanien mit zwei Versen aus einem wunderbaren Gedicht von Therese von Lisieux ab, wo sie Maria beschreibt. Aus Liebe leben, das heißt Maria nachahmen. Sie benetzt deine göttlichen Füße, die sie begeistert küsst, mit Tränen, mit köstlichen Wohlgerüchen und trocknet sie mit ihren langen Haaren. Dann, sich erhebend, zerbricht sie das Gefäß. Dein mildes Gesicht salbt sie noch eigens. Der Wohlgeruch, mit dem ich dein Gesicht salbe, ist meine Liebe. Aus Liebe leben, welch merkwürdige Torheit! Sagt mir doch die Welt, ach, hört auf zu singen, vergeudet nicht eure Wohlgerüche, euer Leben. Versteht es, sie nutzbringend zu verwenden. Dich lieben, Jesus, welch fruchtbarer Verlust. Alle meine Wohlgerüche sind unwiderruflich für dich. Beim Verlassen dieser Welt möchte ich singen, ich sterbe aus Liebe. Hören wir einige Teile aus diesem Lied. Die zweite Person, der wir uns in unseren Betrachtungen zuwenden, ist so ganz anders wie die Maria aus Bethanien. Es heißt über ihn, sie führten Jesus hinaus, um ihn zu kreuzigen. Und einen Mann, der gerade vom Feld kam, Simon aus Cyrene, den Vater des Alexander und Rufus, zwangen sie, sein Kreuz zu tragen. Simon von Cyrene, er trägt das Kreuz Jesu nicht aus dieser großen Hingabe, aus dieser großen Liebe, sondern er wird dazu gezwungen. Das kennen wir genauso. Da, wo uns das Kreuz aufgezwungen wird. Da, wo wir es eigentlich nicht umarmen wollen. Wo wir es so weit wie möglich von uns abwerfen wollen. Da, wo in unserem Leben die Begrenzung, da wo in unserem Leben das Leid kommt, das wir nicht verstehen, das wir nicht verstehen wollen, das wir nicht annehmen wollen. So heißt es im Evangelium, dass Simon ein Mann war aus Cyrene. Er war ein Fremder und er kam gerade vom Feld. Ganz Jerusalem war zu dieser Gerichtsversammlung gelaufen, wollte Jesus sehen, diesen Rabbi, der jetzt gescheitert war. Simon aber wollte mit all dem nichts zu tun haben. Simon, er wollte seine Freiheit, er wollte seine eigenen Pläne verwirklichen, er wollte seinen eigenen Weg gehen. vielleicht nach Hause. Vielleicht war er kurz neugierig und hat einmal vorbeigeschaut, wie er vom Feld kam. Auf jeden Fall, er ist der Mann, der gerufen wird, der gezwungen wird, das Kreuz Jesu zu tragen. Das Kreuz begegnet uns immer wieder dort, wo unsere Freiheit begrenzt wird, wo wir gebunden werden. Wie kennen wir das, wenn wir das Scheitern in unserem Leben begegnen? Wenn wir die Arbeit vielleicht verlieren? Wenn wir einen geliebten Menschen, wenn einen geliebten Menschen aus unserem Leben genommen wird? Wenn wir fast wortwörtlich am Bett gebunden sind, in Krankheit, in Leid? Immer wieder werden wir gebunden, werden wir gezwungen. Aber diese Geschichte lehrt uns, dass uns nicht die Freiheit rauben soll. Simon von Cyrene ist bekannt geworden, nicht nur einfach durch die Bibel, weil die Bibel über ihn erzählt, sondern seine Söhne werden hier genannt, Alexander und Rufus. Sie sind Christen geworden. Sie waren der Gemeinde Rom wahrscheinlich, wo Markus geschrieben hat, waren sie bekannt. Und so zeigt uns das, dieser Augenblick für Simon der Begrenzung, einen Augenblick auch geworden ist, wo sich seinen Horizont erweitert hat, wo er von seinem Weg vom Feld, dem Weg des Kreuzes und dem Weg der Nachfolge gegangen ist. Begrenzung, Kreuz, soll uns nicht die Freiheit rauben, sondern die Freiheit schenken. Der heutige Mensch ist so um seine Freiheit besorgt, liebt seine Freiheit so, dass er versucht, sie mit allen möglichen Mitteln und allen möglichen Weisen zu verteidigen und auszubauen. Aber er gleicht irgendwie Adam im Paradies. Er hat alles. Alles, was das Herz begehrt, liegt ihm zu Füßen. Und trotzdem fühlt der moderne Mensch sich traurig. So wie Adam. Das Eigentliche fehlt ihm. Und Gott, wie er Adam gesehen hat in seinem Paradies, in allem, was er hat, mit allem, was er hat, aber in seiner tiefen Traurigkeit, hat Adam nicht einfach noch etwas dazugegeben, noch etwas geschenkt, sondern er hat etwas weggenommen. Er hat unter dem Herzen Adams in seiner Brust einen Schnitt gemacht und eine Rippe aus ihm weggenommen. Und wie Adam wach wird, dann ist seine erste Reaktion nicht, oh, es fehlt mir etwas. Was ist geschehen? Es ist etwas Einschneidendes in mein Leben geschehen, sondern er blickt auf das, was Gott aus dieser Rippe gemacht hat und sagt, wahrlich, Bein aus meinem Bein, Fleisch aus meinem Fleisch. Nicht im Paradies, nicht in der Vielzahl der Möglichkeiten, in der Größe der Potenz der Möglichkeiten, die für uns, für all das, was für uns offen steht, sondern immer wieder in der Begrenzung, in der Hingabe, im Schnitt, der in unserem Leben geschieht, in der Wunde, die in unser Herz eingedrückt wird, finden wir unsere Freiheit. Der Stein, den die Bauleute verworfen haben, so lesen wir in den Psalmen, er ist zum Eckstein geworden. Und wie viele solche Steine gibt es nicht auf unseren Weg? Steine, die wir nehmen möchten und so weit wie möglich von uns wegwerfen. Sünden, die wir schon tausende Male gebeichtet haben und trotzdem sie nicht überwinden können, Krankheiten, die wir tragen und die uns belasten, Sorgen, die uns quälen. Wir möchten sie nehmen wie ein Stein und wegwerfen von uns. Aber umso weiter wir sie werfen, umso mehr werden sie zum Stolperstein auf unserem Weg. Jesus lehrt uns, dass der Stein, den die Bauleute verworfen haben, zum Eckstein geworden ist. Und so war es auch beim Simon. Denn auf diesem Weg ist er wie kein anderer Jesus nahe gekommen. Simon aus Zyrene, Simon der Fremder, er wird zum Jünger. So sagt es Lukas, damit er es hinter Jesus nachtrage. Und darin klingen die Worte an: Wer mein Jünger sein will, nehme sein Kreuz auf sich und erfolge mir nach. Immer dann, wenn wir nicht Fremde bleiben wollen, sondern wenn wir in der Intimität mit Jesus wachsen möchten, da werden wir um das Kreuz nicht herumkommen. Wenn wir in der Liebe und auch in der Freiheit, in der wirklichen Freiheit aufblühen möchten, da müssen wir durch das Kreuz, da müssen wir durch die Begrenzung. Da braucht es den Schnitt in unserem Herzen, die Wunde, die Gott auch heilt in seiner Barmherzigkeit. Und unter diesem Kreuz, da merkt Simon, vielleicht merkt er es nicht so, er weiß es ja, aber wir merken es dann, wenn wir wie Simon das Kreuz umarmen. Das ist nicht mein Kreuz, sondern es ist das Kreuz des Herrn. Er wurde gerufen, sein Kreuz, das Kreuz des Herrn, das Kreuz Jesu zu tragen. Und so ist es auch bei uns. Wundern wir uns nicht, wenn die Kreuze in unserem Leben kommen. Aber seien wir gewiss, wenn wir sie annehmen, wenn wir da unter diesem Kreuz stehen und dem Blick des Herrn begegnen, dann werden wir merken, es ist nicht einfach mehr mein Kreuz, sondern es ist sein Kreuz, das ich tragen helfe, sein Joch, das sanft ist, seine Last, die leicht ist. Was ist dieses Kreuz? Es ist die Sündenlast der Welt. Erlösung, die Erlösung Jesu, sie heißt nicht einfach, es gibt ab jetzt kein Leid mehr. Wir wissen es, auch nach der Auferstehung, auch dann sind Kriege ausgebrochen, sind Kinder gestorben, ist die Liebe gebrochen worden. Aber wir wissen, all dieses Leid, das ganze Leid der Welt, ist ab dem Kreuz Jesu in Gott geborgen. Und wenn wir noch als Christen zu leiden haben, dann dürfen wir dieses Leiden mit seinem Leiden vereinen. Wir dürfen es tragen mit ihm. Christsein heißt Sündenträger mit Christus werden. Vor einiger Zeit habe ich mit einem ehemaligen Drogenabhängigen gesprochen, der immer wieder noch unter schwere Lasten gebückt gegangen ist. Suchtdruck, ein schlechtes Gewissen, manche auch noch körperliche Erscheinungen, Krankheiten, die er getragen hat, Folgen seiner langjährigen Drogenabhängigkeit. Aber am meisten hat ihn belastet, immer wieder die Gesichter zu sehen, einfach aus seinem Gedächtnis, die vor ihm kamen, von jungen Menschen, vor allem junge Mädchen, denen er das Rauschgift verkauft hatte, von denen er wusste, dass manche abhängig geworden sind, vielleicht in die Prostitution gekommen sind oder sogar gestorben sind. Wir haben gebetet und habe versucht, ihm diese Wahrheit etwas nahe zu bringen. Dass das Kreuz, was er trägt, er hat ja bereut, er hat es alles dem Herrn übergeben, er hat das ganze Erbarmen Gottes auch erfahren dürfen. Aber dass das Kreuz, das er weiterhin trägt, nicht einfach nur sein Kreuz ist, sondern dass es das Kreuz des Herrn ist, dass jedes Mal, wenn er diese Schmerzen spürt, er sie verbinden darf mit den Schmerzen Jesu und sie so fruchtbar werden lassen kann für die ganze Welt. Gerade so auch ein Stück weit mithelfen, das wieder gut zu machen, was er an so vielen Menschen auch verbrochen hat. Das ist etwas, was ich euch allen, uns allen, die wir alle mehr oder weniger wie Simon gerufen und manchmal gezwungen sind, unter dem Kreuz Jesu zu stehen, das Kreuz zu tragen, das möchte ich euch allen ans Herz legen. Dass wenn wir das Kreuz erfahren, es nicht nur als unser Kreuz sehen. Dass wir nicht nur für uns beten, dass der Herr die Leiden wegnehme, dass er uns heile, sondern dass wir in diesem Gebet immer wieder an all jene Menschen denken, die auf gleiche Weise dieses Leiden zu tragen haben, die genauso wie wir krank sind, genauso wie wir durch diese Prüfungen gehen, genauso wie der Herr am Kreuz teilhaben. Wer von der Liebe singen will, reden will, er kann vom Kreuz nicht schweigen. Denken wir an diesen Worten beim nächsten Lied. Wenn wir an Gestalten denken, die mit Jesus dem Kreuzweg gegangen sind, dann können wir nicht, dürfen wir nicht an die Frau vorbeigehen, die bis unter dem Kreuze stehen geblieben ist, in Treue, in Liebe, die bei Jesus war vom Anfang bis zu seinem letzten Tag. Beim Kreuze Jesu stand seine Mutter, neben seiner Mutter der Jünger, den er liebte. Und so wie er damals zu diesem Jünger sagte, siehe deine Mutter, so sagte er es auch zu uns. Aber warum sagt Jesus zu seiner Mutter, Frau, siehe dein Sohn? Warum redet er sie nicht einfach mit Mutter an? Wieso dieses Wort, das wir kennen aus dem zweiten Kapitel des Johannesevangeliums, bei der Hochzeit in Kana, wo es auch heißt, Frau, was habe ich nun mehr mit dir zu schaffen? Frau, was ist zwischen dir und mir? Was willst du, Frau? In seiner Offenbarung schreibt Johannes, eine Frau mit der Sonne gekleidet, den Mond zu ihren Füßen, auf ihrem Haupt einen Kranz von 12 Sternen, erschien als großes Zeichen am Himmel. Und da sagt er uns, wer diese Frau ist, was er meint als Evangelist mit dem Wort Frau. Es ist die Kirche, die mit der Sonne, mit der göttlichen Herrlichkeit bekleidet ist, die den Mond, die Nacht, das Böse, das Dunkel an ihren Füßen hat, es überwunden hat. Aber sie wird trotzdem bedrängt, verfolgt durch das Böse. Und Jesus bei der Hochzeit zu Kana sagt zu seiner Mutter: Frau, Frau, weißt du, um was du bittest? Wenn ich hier ein Wunder wirken soll, dann muss ich zeigen, wer ich bin. Dann zeige ich meine Kraft, meine Herrlichkeit. Dann offenbare ich mich als der Sohn des Vaters. Du willst, dass ich mich offenbare? Dass ich nicht einfach der Rabbi aus Nazareth bin? Nicht mehr einfach dein Sohn Jesus, der mit seinen Jüngern hier ist? Aber wenn ich mich offenbare als der Sohn Gottes, dann wirst du nicht einfach mehr die Mama von Jesus sein. Du wirst nicht einfach mehr meine Mutter sein, sondern du wirst die Frau. Die ganze Kirche wirst du verkörpern. Und so steht Maria jetzt unter dem Kreuz und wird sie wieder angesprochen mit diesem Wort: Frau, du Kirche. Die Mutter der Jünger Jesu, unsere Mutter, die Mutter Kirche. Wir stehen mit ihr immer wieder unter dem Kreuz. Wie schmerzhaft ist es, immer wieder auf unsere geliebte Mutter zu blicken, wie sie leidet, wie sie teilhat an den Schmerzen des Herrn. Immer wieder auf die Kirche zu blicken, wie sie in so vielen Ländern verfolgt wird, wie ihre Jünger, ihre Kinder bis in die Wüste getrieben werden. Wie schmerzhaft ist es, auf unsere Kirche zu blicken, die in ihren Gliedern so viele Wunden trägt, so viele Untreue durch ihre Priester, ihre Gottgeweihten, ihre Gläubigen. Aber wir dürfen dabei nicht versagen. Maria, sie steht, sie flieht nicht von diesem Kreuz. Das Kreuztragen heißt, auch in dieser Situation, in dieser Zeit, in der wir stehen, voll Treue auszuharren beim Herrn. Ich war lange Zeit Pfarrer in Belgien. Und immer wieder habe ich Sonntagsmessen gefeiert mit vielleicht nur 4, 5 Personen. In einer großen Kirche, wo früher vielleicht 200 Personen waren. Und am Anfang war das schmerzhaft und es ist ein Stück weit schmerzhaft geblieben. Aber ich konnte immer wieder auf das Kreuz blicken und sagen: Ja, Jesus, am Augenblick, da du die Welt erlöst hast, im wichtigsten Augenblick der ganzen Geschichte, dann waren auch nur 2, 3, 4, höchstens 5 Personen, die bei deinem Kreuz stehen geblieben sind. Und Jesus, wie dankbar bin ich, dass du mich, dass du uns, wir kleine, unbedeutende Menschen, erwählt hast, um so wie Maria und Johannes als deine Kirche unter dem Kreuz stehen zu dürfen. Gewiss leiden wir mit ihr, so wie damals deine Mutter gelitten hat, aber wie sie damals standhaft blieb im Glauben und unbeirrbar in der Hoffnung auf die Auferstehung, so schenke auch uns die Gnade, nicht bitter, nicht verzweifelt oder zynisch zu werden, sondern festzustehen in der Liebe. Schenke uns die Dankbarkeit und den gesunden Stolz darauf, dass du uns gerade in dieser Zeit zu deiner Kirche berufen hast. Ich wünsche euch allen eine ganz gesegnete Karwoche. Lasst uns gehen, um mit dem Herrn zu sterben, aber auch an seiner Auferstehung teilzuhaben. Und euch allen eine ganz gesegnete Zeit, von Ostern auch schon wünschend, möchte ich mit dem priesterlichen Segen abschließen. Es segne, behüte und stärke euch der allmächtige und barmherzige Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist.
Amen.